Ihr hört Loro 90,2. Es ist 10.07 Uhr. Und für diejenigen von euch, die jetzt vielleicht verwundert sind, nein, ihr hört nicht mehr den Weckruf, sondern jetzt gibt's das Bundestagswahl-Special, wenn man so will. Wir laden uns, zumindest versuchen wir es über die Woche noch, einige spannende Persönlichkeiten aus der Politik hier ein. Okay. Und heute im Interview haben wir Michael Ebert, Direktkandidat für Wahlkreis Rostock. Hallo.
Guten Morgen.
Ja.
Ja, wir starten einfach direkt mal rein. Wie sehen Sie denn der kommenden Bundestagswahl entgegen?
Ja, mit sehr gemischten Gefühlen. Zum einen ganz spannend. Das ist ja eine Wahl, die, glaube ich, die Menschen endlich mal wieder interessiert, die sie aufweckt, die auch ein Stück weit Richtungsentscheidung ist. Ich nehme wahr, dass die Menschen wie selten interessiert sind an Politik und auch an dieser Wahl. Und das ist für mich ganz persönlich natürlich ganz spannend, weil ich Kandidat bin in dieser Wahl, aber auch für die Gesellschaft ganz spannend. Also wenn man von Politikdesinteresse spricht, ganz oft, dann kann ich das so gar nicht wahrnehmen, sondern ganz viel Interesse an dieser Wahl und an Politik, wie es weitergeht in unserem Land.
Ja, auf jeden Fall. Sie sind ja jetzt auch noch nicht neu in der Politik.
Doch,
Sie,
ich bin ganz neu in der Politik.
Naja, Sie kandidierten ja schon bei der letzten OB-Wahl auch als Oberbürgermeister. Und ein Zitat von der OZ ist mir so ein bisschen über den Weg gerollt, nämlich, dass Sie nach dieser Wahl eigentlich nicht mehr was mit Politik und Medien zu tun haben wollten. Heute stehen Sie trotzdem hier und kandidieren halt als Direktkandidat für die Bundestagswahl. Was hat sich geändert?
Ich bin ja in die OB-Wahl so ein bisschen reingestolpert. Ich bin gefragt worden, ob ich Interesse habe daran zu kandidieren. Der Oberbürgermeister ist letztendlich ein Verwaltungsbeamter, leitet eine Verwaltung. Das ist jetzt ein Stück weit anders. Ich war damals tatsächlich vor dem Hintergrund dessen, was ich erlebt habe in der OB-Wahl, wie politische Auseinandersetzung funktioniert und wie schmutzig auch Wahlkampf sein kann und auch gewesen ist, tatsächlich sehr enttäuscht. Das war nicht, das sage ich ganz deutlich, das war nicht mein Verständnis von Politik und das war auch nicht mein Verständnis von politischer Auseinandersetzung. Ich dachte, es geht um Sachthemen, es geht um die beste Idee, die beste Philosophie, die besten Gedanken, wie wir diese Stadt und unsere Region erfolgreich machen. Ich bin sehr enttäuscht gewesen über das, was ich erlebt habe. Aber ich habe mir ja vor anderthalb Jahren, und ich war ja bis dahin parteipolitisch auch nicht gebunden, gesagt, es wird Zeit aufzuhören, politisch aktiv auf dem Sofa zu sitzen. Die Menschen interessieren sich für unsere Gesellschaft, für unsere Politik. Die ärgern sich jeden Tag, so nehme ich das wahr, über ganz, ganz, ganz unterschiedliche Themen. Sie werden beeinflusst durch Social Media, durch Kampagnen, durch Desinformation, die da in vielen Teilen auch gestreut wird. Und ich glaube, wir müssen uns einmischen. Wir müssen uns einmischen in die Themen. Wir müssen mitmachen und wir müssen aufhören, politisch aktiv auf dem Sofa zu sitzen, sondern mitmachen. Und das ist das, was mich bewegt hat, zu sagen, ich will das jetzt tun. Und deshalb bin ich vor anderthalb Jahren tatsächlich in eine Partei eingetreten. Bis dahin war ich das nicht. Und habe mir gesagt, ich will mich jetzt engagieren und nicht wie alle oder wie viele andere eben politisch aktiv auf dem Sofa sitzen. Das ist passiert.
Ah, okay. Genau, in Ihrem Wahlprogramm der CDU-CSU, der Titel ist Politikwechsel für Deutschland. Wie könnte dieser Politikwechsel in Ihren Augen für Rostock aussehen?
Naja, man muss das Ganze natürlich runterbrechen dann auf die Region. Zum einen brauchen wir wieder eine Politik, die Fleiß und Engagement in den Mittelpunkt stellt. Und da möchte ich erstmal ganz deutlich Danke sagen für alle, die das heute schon tun, sowohl im Ehrenamt, sich engagieren, in Sportvereinen, für alle ja, gesellschaftlichen Gruppen sozusagen, aber auch natürlich im Job, die jeden Tag sich engagieren, fleißig sind und versuchen natürlich für sich selbst, aber auch für die Gesellschaft was zu tun. Und das muss wieder im Mittelpunkt stehen, nicht die Hand aufhalten und sozusagen vom Staat, von der Gesellschaft immer nur Dinge erwarten, sondern fleißig sein, im Ehrenamt sich engagieren, im Beruf sich engagieren, damit wir ja, ich sag mal, auch all die Dinge, die wir unbedingt tun müssen, im Bereich der Bildungspolitik, im Bereich der Sozialpolitik, im Bereich der Infrastrukturpolitik, wir müssen so viele Dinge tun in unserer Gesellschaft, um wieder erfolgreich zu sein, um auch wieder eine Stimme zu bekommen in Europa und in der Welt, wieder Gehör zu finden, um Klima und Umwelt zu schützen, um, wie gesagt, auch viele Dinge in der Welt, für viele Dinge uns in der Welt zu engagieren. Aber dazu müssen wir wirtschaftlich erfolgreich sein und das erleben wir gerade nicht. Wir werden zunehmend weniger gehört. Wenn ich jetzt nach München gucke, Münchner Sicherheitskonferenz, ne, wenn ich schaue, sowas weltweit passiert, wir haben keine Stimme mehr, wir finden kein Gehör mehr, weil wir wirtschaftlich nicht mehr eine führende Rolle spielen. Wir haben noch Industrie, wir sind stark in der Forschung, das sind wir. Aber wir müssen wieder Stimme und Gehör finden, damit wir all die Dinge, die wir so vorhaben und die wir auch alle wollen, und ich sage es nochmal, Klima- und Umweltpolitik, Sozialpolitik, dass wir das auch wieder tun können. Deshalb brauchen wir einen Wechsel im Mindset. Wir wollen wieder stolz sein auf unser Land und das, was wir können. Und ja, das ist das, was mich so treibt momentan.
Ja, um die Wirtschaft soll es jetzt tatsächlich auch nochmal ein bisschen gehen. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Die CDU verspricht in ihrem Wahlprogramm Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Nur haben dann schon recht schnell, nachdem die Programme veröffentlicht wurden, zahlreiche Wirtschaftsinstitute ausgerechnet, dass diese Entlastungsverteilung doch eher im Sinne der Großverdiener ausfällt. Was ist da passiert?
Ich mag das Wort Großverdiener nicht. Zum einen, glaube ich, brauchen wir ein Stück weit Achtung, Anerkennung, Akzeptanz für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich kenne davon ganz viele und die sagen mir, wisst ihr oder weißt du, ich könnte eigentlich meinen Laden zumachen, für meinen Lebensabend reicht es. Aber ich tue das nicht. Ich tue das deshalb nicht, weil bei mir ganz viele Menschen arbeiten, die darauf angewiesen sind, die Familien haben, die Kinder haben. Und ich habe Verantwortung für diese Familien und für diese Kinder. Und deshalb packe ich meinen Laden nicht zusammen. Auch wenn es wirtschaftlich total schwierig wird und auch wenn wir immer weniger konkurrenzfähig sind. Das Kapital ganz vieler Unternehmerinnen und Unternehmer steckt in den Gebäuden, steckt in den Maschinen, steckt in den Produktionsmitteln. Wir führen ganz oft immer so Debatten, da ist ganz viel zu holen. Wir wollen Unternehmerinnen und Unternehmer entlasten, das wollen wir tun. Wir haben zum Beispiel in Amerika Unternehmenssteuern von 15%, in Deutschland haben wir 30%. Ich sage an der Stelle immer wieder, wir sind aber nicht doppelt so gut. Und wir müssen die Wirtschaft wieder konkurrenzfähig machen auf dem internationalen Markt. Und das heißt auch, wir müssen Unternehmenssteuern senken. Wir müssen Steuern auch senken für die, die sich jeden Tag engagieren, kleine und mittelständische Unternehmen und Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Breite Schultern können mehr tragen und müssen auch mehr tragen. Das ist uns allen bewusst und das sollen sie auch. Ich spreche hier nicht von Milliardären, ich kenne keine Milliardäre und ich weiß auch nicht, was man mit so viel Geld macht. Ich bin weder Millionär noch Milliardär. Ich glaube, ich verdiene auch ein mittleres Einkommen irgendwo, stehe ganz normal im Beruf. Und die Menschen wollen wir, die müssen wir auch entlasten, aber gleichermaßen auch die Unternehmer, damit sie konkurrenzfähig werden oder auch bleiben und damit sie auch morgen noch all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei ihnen arbeiten, auch Arbeit geben können.
Okay, dann die Entlastungsvorschläge Ihrer Partei sind ja wirklich sehr umfangreich. Und je nachdem, welchen Berechnungen man glaubt, belaufen die sich ungefähr auf 90 bis 110 Milliarden Euro. Nur fehlte mir irgendwie beim Lesen des Wahlprogramms so ein bisschen eine konkrete Finanzierung des Ganzen, da Sie ja auch gegen eine Reform der Schuldenbremse sind.
Also es gibt ja sehr unterschiedliche Berechnungen. Die Entlastungspläne der AfD, habe ich gehört, die liegen bei 170 Milliarden, 169 Milliarden, die der SPD bei 30 Milliarden. Bei uns hat man angeblich berechnet 110, 120 Milliarden, ich habe gehört auch bis zu 130 Milliarden. Wir wollen durch die Senkung der Unternehmenssteuern natürlich versuchen, unsere Wirtschaft wieder auf dem internationalen Markt konkurrenzfähig zu machen. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch ein Wirtschaftswachstum erleben, das da auf der anderen Seite wieder Steuereinnahmen generiert, die genau dafür dienen sollen, diese Lücke auch zu decken. Natürlich wollen wir auch insgesamt unsere Finanzen neu ordnen. Wir müssen gucken, dass wir Prioritäten setzen. Wir wollen Menschen in Arbeit bringen. Wir haben 5,6 Millionen Bürgergeldempfängern. Wir wissen, dass davon 1,7 Millionen sofort arbeitsfähig werden. Wir müssen für diese Menschen Arbeit finden. Wenn wir wissen, dass wir 700.000 freie Stellen haben und wenn wir 3 Millionen, und darauf steuern wir geradezu, Arbeitslose haben, dann sehen wir, wo das Problem steckt. 100 Milliarden Euro an Investitionen fließen jedes Jahr ab mittlerweile ins Ausland 100 Milliarden Euro. Wir steuern auf eine Arbeitslosigkeit zu, die wir alle nicht vor Augen hatten. 3 Millionen Arbeitslose, 5,6 Millionen Bürgergeldempfänger. Also wir müssen Menschen in Arbeit bringen. Und das gelingt uns nur, indem wir Arbeit schaffen, indem wir kleine und mittelständische Unternehmen auch animieren, hier in Deutschland wieder zu investieren, Arbeitsplätze hier zu halten und eben Menschen in Arbeit zu bringen. Und dann hoffen wir durch Senkung eben der Unternehmenssteuern, durch Entlastung der kleinen und mittelständischen Unternehmen, dann eben auch, wie gesagt, darüber Arbeitsplätze zu schaffen und Investitionen zu schaffen und Steuereinnahmen wieder zu generieren.
Dürfte ich da kurz was einwerfen? Im Wahlprogramm wollen Sie ja nicht nur die niedrigen und Mittelverdienenden, sag ich mal, entlasten, sondern auch zum Beispiel die Spitzverdiener. So, Sie meinten gerade schon, dass das nicht so gerne...
Die Frage ist, wann man Spitzenverdiener ist. Ne? Früher war man Spitzenverdiener, früher landete man im Spitzensteuersatz, wenn man das 18-fache des mittleren Einkommens hatte. Heute landet man im Spitzensteuersatz, wenn man das 1,8-fache. Und da ist man ganz schnell beim 1,8-fachen, wenn man irgendwo in Verantwortung steht, wenn man kleinerer Unternehmer ist oder wenn man eine kleine Firma hat, dann landet man sofort im Spitzensteuersatz.
Hat dennoch für die doch, also ich rede vor allem von Individuen, die viel mehr verdienen. Also momentan ist ja der Spitzensteuersatz bei ungefähr 66.000 Euro jährlich. Sie wollen das anheben auf ungefähr 80, 88, wenn ich mich recht erinnere. Wäre es aber nicht trotzdem schlau, wenn man über Entlastung und Wirtschaft ankurbeln und so redet, die Individuen dennoch, sag ich mal, zu besteuern, so dass, sag ich mal, diese Rechnung auch aufgeht und dieses Gleichgewicht herrscht?
Ja, die Frage ist, was ist Gleichgewicht? Natürlich müssen Menschen, die sich in Verantwortung stellen, und die Frage wer übernimmt heute in dieser Gesellschaft eigentlich noch Verantwortung? Wer ist bereit, mehr zu leisten, mehr Verantwortung zu tragen? Und diese Menschen, die Verantwortung tragen, egal ob in Krankenhäusern oder in kleinen oder mittelständischen Unternehmen oder auch im öffentlichen Dienst, müssen natürlich auch leistungsgerecht entlohnt werden. Das sollen sie tun. Wir wollen Leistung wieder fördern und eben nicht das Partizipieren von staatlichen Leistungen. Leistung soll sich in dieser Gesellschaft wieder lohnen. Das zeigt sich im Übrigen ja auch in unserem Gedanken und unserer Planung, auch Menschen, die in Rente oder in Pension gehen, die Möglichkeit zu öffnen, auch weiter zu arbeiten und 24.000 Euro steuerfrei zu stellen. Also 2.000 Euro pro Monat steuerfrei zu stellen, wenn man also über die Rente hinweg arbeiten kann und arbeiten will. Und wir wollen diesen Leistungsgedanken überall wieder implementieren. Im Übrigen auch ja bei jungen Menschen, wo wir sagen, auch junge Menschen sollen wieder was zurückgeben in die Gesellschaft, sollen merken, das kostet was. Ne? Also Kindergarten, Kinderkrippe, Schule, ein Angebot, das die Gesellschaft ihnen macht, um sie ins Leben zu bringen. Und auch Jugendliche oder junge Erwachsene sollen wieder was zurückgeben in die Gesellschaft. Und so das setzt sich an der Stelle weiter fort. Wir wollen nicht gleich machen an dieser Stelle, sondern wir wollen Leistung, Engagement und das, wie gesagt, im Ehrenamt und auch im Beruf wieder in den Mittelpunkt stellen. Und das heißt auch, wir wollen natürlich für die, die sich engagieren, die sollen auch davon partizipieren. Und das heißt, der Spitzensteuersatz soll ein Stück weit später einsetzen. Ja.
Okay, danke schön. Ich gebe wieder weiter an Johnny.
Ja, okay. Ich würde einmal ein bisschen wegkommen von dem bisschen trockenen Thema Wirtschaft vielleicht hin zum Thema
Aber wichtigstes Thema.
Natürlich.
Wichtigstes Thema. Alles geht tatsächlich über unseren wirtschaftlichen Erfolg. Wenn es den Menschen gut geht, und das soll es ihnen gut gehen, dann können wir all die anderen Dinge tun. Klima, Umwelt, Sozialpolitik, Infrastrukturpolitik, im Übrigen auch Sicherheitspolitik und Migrationspolitik funktioniert dann viel besser und viel einfacher, wenn es den Menschen gut geht.
Selbstverständlich. Und trotzdem wollen wir über die Sachen, die dann folgen auf eine gute Wirtschaft, auch besprechen, und zwar das Thema Wohnen. Da setzt sich die CDU vor allem für günstige Mieten und auch eine klare Regel für die Miethöhe ein. Das wurde dann aber weiter nicht wirklich spezifiziert. Wie soll so eine Regel für die Miethöhe aussehen?
Also ich bin jetzt nicht in allen Themen fit. Eine Regel für Miethöhe kenne ich nicht. Wir müssen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. 400.000 Wohnungen hatte die letzte Ampelregierung versprochen, 200.000 hat sie gebaut. Das geht nur, indem wir aus meiner Sicht privates Kapital animieren zu investieren. Und das braucht Verlässlichkeit, das braucht Berechenbarkeit. Diskussionen, die wir in den letzten 3 Jahren geführt haben über Mietpreisdeckel, über Mietpreisbremsen. Und wir haben gesehen, was in Berlin passiert ist. Der Senat in Berlin hat eine Mietpreisbremse eingelegt. Letztendlich mussten die Mieter mit Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes die Mieten dann an die Vermieter zurückzahlen. Das ist aufgehoben worden vom Bundesverfassungsgericht. Wir müssen privatem Kapital die Verlässlichkeit geben, dass sie bauen können und dass natürlich auch da an der Stelle Mieteinnahmen entstehen. Das heißt nicht exorbitante. Wir müssen also für sozialen Wohnungsbau auch über Förderung hier hinbekommen. Aber insbesondere müssen wir privates Kapital animieren, das zu tun. Der Staat ist kein guter Bauherr, das war er noch nie. Und er wird es auch nicht schaffen, diese Anzahl von Wohnungen, die wir brauchen, auch tatsächlich mit staatlichen Mitteln zu finanzieren. Der kann dazu beitragen über Förderprogramme, aber nicht indem er sich allein nicht in die Verantwortung stellt. Das funktioniert nicht. Und privates Kapital wird es nur tun, wenn es Verlässlichkeit hat und Berechenbarkeit. Und das war in den letzten Jahren nicht so. Wir haben ganz unterschiedliche Förderprogramme gehabt, die haben mal Bestand gehabt, 3 Tage später nicht. Das waren keine verlässlichen Strukturen, die wir da hatten. Und das brauchen wir unbedingt. Wenn es genügend, wenn wir in der Lage sein werden oder in der Lage sind, genügend Wohnungen zu bauen, dann wird sich darüber auch der Mietpreis generieren. Angebot und Nachfrage. Wir müssen ein Mehrangebot schaffen, damit die Nachfrage sinkt und damit auch die Preise, die Mietpreise.
Okay, Sie haben ja vorhin schon ein bisschen das Thema Klimaschutz angesprochen, dass das wichtig ist. Wie wollen Sie denn Energie bezahlbarer machen in Zukunft und auch die Klimaschutzziele wirklich einhalten? Weil irgendwie, ich weiß nicht, ob es mir so nur so vorkommt, irgendwie das Thema Klimaschutz, habe ich das Gefühl, kommt im momentanen Wahlkampf irgendwie sehr wenig zur Sprache, habe ich das Gefühl.
Das zeigt ein Problem aus meiner Sicht, dass mit der Politik auch der letzten 3 Jahre einhergeht. Wir haben versucht, die Menschen über Verbote, Diktate dahin zu bringen. Ich nehme nochmal Bezug auf meinen Oberbürgermeisterwahlkampf vor 2 Jahren. Ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung in der Petrikirche. Da habe ich dafür geworben, mit Angeboten die Menschen zu erreichen. Ich habe darauf reflektiert, dass ich in meiner Zeit, als ich in Berlin gearbeitet habe und S-Bahn gefahren bin, dass ich mein Auto abgeschafft habe. Ich brauchte dort kein Auto. Wir hatten eins, weil ich hier in Rostock wohne, wir hatten eins für die Familie, aber das zweite Auto haben wir abgeschafft. Haben wir tatsächlich. Und als ich in Münster studiert habe, bin ich Fahrrad gefahren. Warum? Weil Münster einfach eine geniale Fahrradstadt ist. Also über Angebote die Menschen zu erreichen, aber nicht über Diktate und Verbote. Ich glaube, das 49-Euro-Ticket, jetzt 58-Euro-Ticket, habe ich auch. War auch Bahn, tatsächlich, kann ich Ihnen zeigen. Das ist ein gutes Angebot und das wird angenommen von den Menschen. Aber nicht über den Blick in den Heizungskeller und über Verbote, sondern die Menschen zu animieren, an Klima- und Umweltschutz teilzuhaben. Und dann machen sie auch mit. Und das ist, glaube ich, der Weg. Die Menschen lassen sich die Dinge nicht verbieten, sondern sie wollen Spaß haben daran. Und wenn man Fahrrad fahren kann, weil einfach die Infrastruktur da ist, dann tut man das auch. Und wenn man Bahn fahren kann und die Angebote da sind, dann tut man das auch. Aber nicht, indem wir die Dinge verbieten. Und das muss das Ziel sein, über diese Angebote Menschen zu animieren. Beispielsweise auch hier Photovoltaikanlagen sich aufs Dach zu bauen oder regenerative Energie in den Mittelpunkt zu stellen. Wir müssen Energieversorgung diversifizieren, müssen alle Möglichkeiten dort finden. Der Weg kann nicht sein, schmutzigen und dreckigen Atomstrom aus Polen und Frankreich zu importieren, sondern wir müssen hier alle Möglichkeiten nutzen, um den Menschen bezahlbaren Strom bezahlbare Energie zur Verfügung zu stellen.
Jetzt sagen Sie schon, Möglichkeiten schaffen und haben auch schon das Deutschland-Ticket angesprochen. Nur hängt das ja irgendwie immer noch so ein bisschen in der Schwebe, was gerade die Finanzierung angeht. Was möchte denn die CDU machen, um dieses Deutschlandticket auch langfristig zu sichern?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass es momentan auf einen Streit hinausläuft zwischen dem Bund und den Ländern um die Finanzierung dieses 58-Euro-Tickets, dass die Länder sagen, der Bund hat es bestellt, muss der Bund es auch bezahlen. Stecke ich momentan nicht in der Diskussion. Nochmal, Sie haben vorhin gesagt, ich bin in der Politik. Ich bin da noch nicht. Ich gehe ganz normal, einem ganz normalen Beruf nach, der mir auch total viel Spaß macht. Und wo ich mich dann perspektivisch tatsächlich auch engagieren will. Für mich ist dieses 58-Euro-Ticket ganz wichtig. Nicht nur für mich ganz persönlich, auch für die Menschen, die ich kenne in meinem Umfeld und die man genau über diese Möglichkeiten auch das 58-Euro-Tickets animiert, an Klima- und Umweltschutz teilzuhaben, mitzumachen. Auto stehen zu lassen, Bahn zu fahren.
Okay.
Ja, ganz am Anfang haben Sie auch schon Sozialpolitik ein bisschen angesprochen. Und auch das Bürgergeld. Und darum geht es auch in Ihrem Wahlprogramm, denn Sie fordern, das Bürgergeld abzuschaffen und quasi eine neue Grundsicherung zu etablieren. Doch inwiefern unterscheiden sich die ganzen, also die beiden Sachen?
Zum einen beginnt das ja mit dem Framing, mit dem Wort Bürgergeld. Wir alle sind Bürger. Mhm. Mehr als 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben wir in unserem Land, die alle kein Bürgergeld bekommen. Wir müssen Menschen, die Hilfe brauchen, die sollen auch Hilfe bekommen. Die sollen auch Unterstützung bekommen. Aber das heißt nicht, dass man sozusagen sich, ohne dass man auf diese Unterstützung angewiesen ist, dann in die Hände des Staates begeben darf, soll. Sondern Menschen, die arbeiten können, die sollen auch arbeiten gehen. Das ist unsere Philosophie. Wer Unterstützung braucht, der soll Unterstützung bekommen. Weil er krank ist, weil er alleinerziehend ist, weil das Einkommen nicht ausreicht, der muss die Unterstützung des Staates bekommen. Das ist gar keine Frage. Und das stellen wir auch nicht in Frage. Aber wir wollen tatsächlich erstens die Begrifflichkeit ändern, in eine Grundsicherung, in eine Unterstützungsleistung, wie auch immer das nachher heißen wird, damit also diese Begrifflichkeit alleine nicht schon suggeriert, das ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist auch kein Bürgergeld, sondern das ist eine Unterstützung des Staates für Menschen, die Unterstützung brauchen. Und nochmal, das stellen wir auch gar nicht in Frage, die soll es auch weiterhin geben. Aber Menschen, die arbeiten können, sollen arbeiten gehen. Und Das folgt eben genau unserem Leistungsgedanken. Wir wollen, dass die Menschen sich wieder engagieren für unser Land. Das hat uns stark gemacht im Übrigen. Wenn ich an die Generation meiner Großeltern, Urgroßeltern und meiner Eltern denke, die haben dieses, unser Land, aus den Ruinen des Krieges, des Zweiten Weltkrieges mit Fleiß und Engagement aufgebaut. Die Trümmerfrauen und Männer sozusagen, die Ruinen wieder aufgebaut haben, die unser Land erfolgreich gemacht haben, auf das wir stolz sind, auf das wir stolz waren. Und da wollen wir wieder hinkommen, damit wir wieder Gehör finden, auch in der Welt und damit wir auch die anderen Themen wieder nach vorne bringen können. Auch im Thema Klima- und Umweltschutz. Beispielsweise, wenn ich da alleine daran denke, wer hört uns eigentlich da noch zu, weltweit? Mhm. Wir sprechen, unser Kanzler spricht vor leeren Seelen in der UNO, in der UNO. Wir werden nicht mehr gehört.
Und jetzt bezüglich des Bürgergelds geht es Ihrer Meinung nach nur um die Begrifflichkeit, das einfach auch, sag ich mal, gedanklich zu ändern. Weil so wie ich das verstanden habe, soll die neue Grundsicherung deutlich, ich sag mal, in Anführungszeichen unflexibler sein. Also durch gewisse Fristen, dass Leute, wenn sie sich bis da und dahin nicht zum Beispiel beworben haben oder irgendwie sowas Richtung Integration des Arbeitsmarktes, dass halt diese neue Grundsicherung, das neue Bürgergeld, sag ich mal, wie dann abgekattet wird. So.
Ja, das kann durchaus, und das gibt es ja heute schon, mit Sanktionen einhergehen für Menschen, die eben arbeiten können. Und nochmal, ich spreche jetzt von insbesondere denen, die arbeiten gehen könnten, aber es nicht aus unterschiedlichen Gründen nicht tun. Ich spreche nicht von denen, die nicht arbeiten können, die krank sind und so weiter. Aber natürlich wird das dann auch mit Sanktionen einhergehen für diejenigen, die sich dem Arbeitsmarkt, obwohl sie es könnten, nicht zur Verfügung stellen.
Okay. Wir haben gerade schon auf die Zeit geluschert und es wird ein bisschen enger, deswegen werde ich ein paar Fragen leider überspringen müssen. Deswegen kommen wir auch zu dem nächsten großen Thema Migration. Es ist ganz viel Thema im Wahlkampf in allen Parteien eigentlich. Und genau, ich habe mich gefragt, weil der Titel, um einzuleiten in das Thema, heißt Illegale Migration stoppen im Wahlprogramm. Und ich habe mich gefragt, was verstehen Sie konkret unter illegaler Migration und wie soll dieser Stopp ohne die Gefährdung von Menschenrechten umgesetzt werden, vor allem im Hinblick auf das Recht auf Asyl?
Also zum einen müssen wir, glaube ich, differenzieren zwischen der gesteuerten Zuwanderung, und auch da beginnt alles in der Begrifflichkeit der gesteuerten Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, den wir unbedingt brauchen. Fachkräfte, die wir uns ins Land holen, die hier uns helfen sollen, sozusagen wirtschaftlich erfolgreich wieder zu sein. Und zum Zweiten müssen wir differenzieren, Entschuldigung, bei denjenigen, die das Recht nach Artikel 16a Grundgesetz in Anspruch nehmen, politisch Verfolgte genießen Asyl. Und allein in dieser Begrifflichkeit, wie gesagt, müssen wir differenzieren. Wir wollen auch da Menschen, die den Schutz brauchen, weil sie politisch verfolgt sind, weil sie aufgrund ihrer Religion verfolgt sind, weil sie aufgrund ihrer sexuellen Einstellung verfolgt sind, Schutz geben. Wir merken nur leider, dass die Menschen, viele Menschen in unserer Gesellschaft, vor dem Hintergrund, dass in den letzten Jahren so viele Menschen zu uns gekommen sind, die sich auf das Recht nach Artikel 16a berufen haben, diesen Weg oft nicht mitgehen. Wir haben ganz, ganz, ganz viele, und ich behaupte, der überwiegende Teil der Menschen, die zu uns gekommen sind, die versuchen, sich zu integrieren, die sich engagieren, die Sprache lernen, die versuchen, einen Beruf zu ergreifen. Aber wir haben natürlich auch einige, die immer wieder auffallende Straftaten, die eben diesen Weg nicht mit uns gehen. Da müssen wir erstens sauber sein, wir müssen differenzieren zwischen denen, wie gesagt, die den Schutz nach Artikel 16a suchen und denen, die wir gezielt in den Arbeitsmarkt holen. Aber wir müssen auch bei denjenigen, die sich auf 16a berufen, schauen, ob sie sozusagen hier berechtigt den Schutz des Artikel 16a suchen. Wir können die Vielzahl der Menschen, die zu uns gekommen sind, nicht mehr integrieren. Ich kann mich erinnern an eine Diskussion, die ich vor kurzem hatte mit dem Vorsitzenden der Arche e.V. in Berlin, der über die katastrophalen Zustände in den größten Flüchtlingsunterkünften in Deutschland, nämlich in Tempelhof und in Tegel, berichtete. Und der händeringend darum bat, nur noch so viele Menschen zu uns zu holen, die wir auch integrieren können, die wir betreuen können, weil sie in Teilen aus Kriegsgebieten kommen, weil sie aus Systemen kommen, in denen patriarchische Strukturen herrschen. Wir müssen die Menschen abholen, mitnehmen, gewinnen für unsere Gesellschaft. Wir müssen sie vertraut machen mit unseren Regeln. Das braucht Integration. Und das können wir momentan nicht mehr leisten. Wir sind an einer Stelle angekommen, wo wir diese Integration nicht mehr leisten können. Weder in den Wohnungsmarkt, noch in den Arbeitsmarkt, noch in unsere Systeme. Das muss uns wieder gelingen, ansonsten verlieren wir die Menschen. Das ist das, was mich schon ein ganzes Ende mit Sorge treibt, weil wenn uns das nicht gelingt, dann werden sich immer mehr Menschen abkehren und dann werden wir tatsächlich in einigen Jahren für diejenigen, die berechtigt auch den Schutz nach Artikel 16a suchen, nichts mehr tun können, weil sich die Menschen dann tatsächlich davon abschotten und die Gesellschaft sich abschottet. Also wir müssen sehr klug und sehr vorsichtig an der Stelle sein. Aus meiner Sicht müssen wir da an der Stelle auch wieder handlungsfähig werden, durchsetzungsfähig. Und wir müssen auch Menschen, die eben kein Recht haben, bei uns zu bleiben, dann auch wieder nach Hause schicken.
Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, nämlich Leute, die wirklich Schutz brauchen. Und ein Teil oder eine Aussage, die mir auf jeden Fall sehr ins Auge stach, als ich das Wahlprogramm durchgelesen habe, war die Erweiterung der sicheren Herkunftsländer. Zum Beispiel wurde genannt Syrien und Afghanistan. Und ich würde trotzdem sagen, einfach durch die politische Lage dort, dass das keine sicheren Herkunftsländer sind und trotzdem Leute sind, die durchaus Schutz brauchen. Wie könnte, wie auch in Ihrem Wahlprogramm, dieser faktische Aufnahmestopp, wie könnten diese Auswirkungen dieses faktischen Aufnahmestopps auf humanitärer Ebene ja aussehen für Menschen, die wirklich diesen Schutz brauchen, sozusagen?
Also, nun sind wir beide nicht diejenigen, die die Situation in Syrien und Afghanistan vollumfänglich beurteilen können. Das gibt in Syrien und Afghanistan aus meiner Kenntnis durchaus Bereiche, wo man sicher leben kann, also zumindest was Syrien betrifft. Das muss man auf der nationalen, internationalen Ebene bewerten und beurteilen. Im Zweifel sehen wir ja, dass es durchaus auch Abkommen gibt, auch Menschen über Pakistan wieder nach Afghanistan zurückzuschicken. Also das hat ja schon funktioniert. Das kann ich heute nicht beantworten. Wir dürfen auf jeden Fall eines nicht, und das haben wir ja bis vor kurzem noch getan oder noch bis in diesem Monat getan, wir haben ja nach wie vor auch in den letzten 3 Jahren immer noch Menschen aus Afghanistan aufgenommen in Deutschland. Wir müssen sehr differenziert schauen, wer berechtigt Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz bei uns entsprechend in Anspruch nehmen darf. Der darf auch bleiben. Wer das aber nicht kann und nicht darf, der muss auch wieder zurückgeschickt werden. Und wenn man nicht politisch verfolgt ist in Afghanistan und in Syrien, dann kann man auch wieder ins Land zurückgehen. Und an diesem Grundsatz müssen wir uns halten. Das sehen die Menschen. Wie gesagt, wir müssen an dieser Stelle handlungsfähig werden, durchsetzungsfähig werden, weil die Menschen eines erleben. Sie erleben, dass der Rechtsstaat bei jedem Einzelnen von uns, der festen Wohnsitz hat, eine feste Steuernummer hat, der regelmäßig zur Arbeit geht, da funktioniert der Rechtsstaat. Bei Menschen, die zu uns kommen, die im Zweifel ihre Identität nicht preisgeben oder daran nicht mitwirken, an der Feststellung ihrer Identität, die sich dem Rechtsstaat entziehen, die unsere Formen des Zusammenlebens nicht akzeptieren, oder aber auch bei denjenigen, die sich eben nicht auf Artikel 16a Grundgesetz berufen können, funktioniert er nicht. Und da müssen wir handlungsfähig werden, durchsetzungsfähig, im Zweifel auch über Abkommen mit benachbarten Staaten. Pakistan ist ein gutes Beispiel, ne, dass wir Menschen dann auch wieder dahin zurückführen, wo sie herkommen, wenn sie den Schutz des Grundgesetzes für sich nicht in Anspruch nehmen können.
Okay, vielen Dank. Sicherheitspolitik ist ja auch ein großes Thema bei Ihnen. Genau, ich würde einmal weitergeben an Johnny.
Wir haben auch noch mal einen kleinen Blick auf Ihre Homepage geworfen. Ja. Und da schreiben Sie selbst zur Sicherheitspolitik, dass Sie den Respekt für Polizei, Feuerwehr und die Rettungsdienste wieder in den Fokus rücken wollen. Wie wollen Sie das anstellen?
Ich höre regelmäßig den Podcast von Richard David Precht und Markus Lanz. Und Richard David Precht und Markus Lanz haben über die Frage im letzten Podcast diskutiert, warum die Akzeptanz staatlicher Institutionen, und das meint auch Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, in den letzten Jahren so gesunken ist. Das ist ein ganzes Ende Ausdruck unserer Demokratie. Demokratie macht viele Dinge gleich. Demokratie baut Respekt vor Amtspersonen, vor Verwaltung ab, stellt viele Dinge in Frage. Und wir haben in den letzten Jahren aus meiner Sicht in dem Spannungsfeld Freiheit, Sicherheit den Fehler gemacht, dass wir das Thema Sicherheit immer weniger Beachtung gegeben haben. Zugunsten von immer mehr Freiheit. Das ist zwar gut, wir alle wollen in Freiheit leben. Wir wollen nach Möglichkeit uns auch ungestört und frei im öffentlichen Raum bewegen. Aber wir wollen uns auch sicher bewegen und wir müssen dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit wieder neu austarieren. Das heißt, wir müssen ernsthaft überlegen, ob wir beispielsweise das Thema Vorratsdatenspeicherung dem Thema nicht mehr Gewicht geben müssen, weil wir damit, dass wir IP-Nummern nicht speichern oder nicht speichern dürfen, dass Telekommunikationsanbieter nicht verpflichtet sind, diese Daten längerfristig vorzuhalten, geben wir ganz viel Raum kriminellen Strukturen im Internet. Wir könnten heute ganz, ganz viele Straftaten, gerade im Bereich der Kinderpornografie, und ich kriege da eine Gänsehaut, ne, wenn ich daran denke, was man Kindern antut, könnten wir aufklären, wenn wir die Daten, die IP-Daten, die Daten, die Telekommunikationsverbindungsdaten längerfristig speichern können. Wir müssen auch über so schwer mir das fällt, und ich habe da mal so ein Erleben, wenn ich bei Freunden auf dem Hof komme und ich sehe da Kameras im Umfeld, dann geht mein erster Blick dahin, also auf die Kameras, ne, am Haus. Ich habe in meinem Haus auch Kameras, bei mir stört mich das nicht, aber natürlich fühlt man sich davon beeinträchtigt. Und trotzdem müssen wir die Frage diskutieren, ob man an Kriminalitätsschwerpunkten oder Brennpunkten nicht auch öffentliche Videoüberwachung einsetzt. Aus meiner Sicht ja. Wir sehen das in Schwerin, was ist da passiert? Wir hatten in den letzten letzten 14 Tagen 3 Messerattentate hier im Land. Hätte man vielleicht damit nicht verhindern können. Hat auch einen gewissen Verdrängungseffekt, das wissen wir auch. Aber wir müssen an der Stelle darüber nachdenken, was man an Instrumenten dagegen setzen kann, damit die Menschen nicht nur in Freiheit, sondern auch in Sicherheit leben. Und das ist auch etwas, was die Menschen sukzessive immer mehr und immer mehr für sich einfordern. Solche Dinge wie in Solingen, in Aschaffenburg, in Mannheim, auch letzte Woche bei uns, das darf nicht zur Regel werden. Und wir hören ja von den meisten Dingen nichts. Ich werde wahrscheinlich gleich in Frage gestellt, wenn ich von 790 Gruppenvergewaltigungen im Jahr spreche, wenn ich von Messerattentaten jeden Tag 2 bundesweit spreche. Wir hören die Dinge nicht mehr, die dringen nicht mehr durch. Aber davon passiert ganz viel. Die Sicherheit im öffentlichen Raum, die ist ein ganzes Ende fragiler geworden.
Okay. Zum Abschluss würde ich vielleicht noch eine Frage stellen, die für uns junge Menschen natürlich auch spannend ist in Hinbezug auf das Thema Sicherheitspolitik. Und da geht es um die Wehrpflicht beziehungsweise auch den Freiwilligendienst, wie wir ihn ja hier auch gerade bei Loro abhalten. So möchte die CDU ja einerseits die Wehrpflicht wieder oder beziehungsweise die Bundeswehr wieder stärken und auch Freiwilligendienste wieder stärken. Wie soll das passieren?
Das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir wollen Engagement wieder in den Mittelpunkt stellen. Und das heißt, wir wollen auch schon junge Menschen gewinnen, wieder was zurückzugeben in die Gesellschaft. All die Dinge, Kinderkrippe, Kindergarten, Schule, ne, unser Gesundheitssystem, unsere Infrastruktur, das kommt ja nicht von nichts, sondern das sind Investitionen, die Staat, die Gesellschaft betrieben haben. Und wir wollen, dass die Menschen etwas zurückgeben. Viele tun das, indem sie sich engagieren, nicht nur im Beruf, sondern auch im Ehrenamt. Aber wir wollen auch junge Menschen ranführen, dass das eben nicht normal ist, was wir jungen Menschen hier anbieten. Und das geht über Freiwilligendienste, das geht über auch natürlich die Wehrpflicht, etwas zurückzugeben in die Gesellschaft mit Engagement und mit Fleiß, um dann ja ins Berufsleben wieder einzusteigen.
Okay, hast du noch was?
Nee, ich glaube, das ist jetzt natürlich kein so smoother Abgang, aber genau, vielen Dank, Herr Ebert, dass Sie heute hier waren. Haben Sie noch irgendeine Ansage an die ZuhörerInnen?
Nein, vielleicht? Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, hier heute bei Ihnen zu sein, ins Gespräch zu kommen, meine Position dazulassen, und ich will mich engagieren. Ich will eine starke Stimme sein für unser Land, für unsere Region. Ich will versuchen, die Gedanken, die Ideen, die Wünsche unserer Bürgerinnen und Bürger und der Menschen hier in unserer Region nach Berlin zu tragen und da wieder eine Stimme zu haben, gehört zu werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Region, in Berlin gehört zu werden. Herzlichen Dank.
Dankeschön, dass Sie hier waren.